Hallo und willkommen zur 22. Episode von Xbox Mojo. Mein Name ist Thomas und in dieser Episode habe ich drei Themen für euch. Zum einen gebe ich eine Zusammenfassung der Preview-Berichte, es sind wirklich nur so Vorschau-Berichte, erste Hands-on-Berichte zur Xbox Series X und dann bespreche ich auch noch die beiden relativ neuen Spiele Crash Bandicoot 4 und Star Wars Squadrons, die ich beide durchgespielt habe. Aber erstmal zu den News. Cyberpunk 2077 hat den Goldstatus erreicht und wird daher pünktlich am 19. November erscheinen, auch wenn der echte Next-Gen-Patch erst irgendwann im Jahre 2021 erscheinen wird, bekommen halt Besitzer der PS5 und Xbox Series X pünktlich zum Release einen kleineren Optimierungspatch, der die Power der neuen Konsole irgendwie nutzen soll. Was das genau heißen wird, wissen wir alle noch nicht. Dank SSD dürften die Ladezeiten erheblich reduziert werden, doch dafür benötigt es eigentlich kein Patch. Ich gehe aktuell einfach davon aus, dass die Next-Gen-Konsole irgendwie, das Spiel in höherer Auflösung oder in besserer Framerate spielen lassen. Erfreulich ist aber, dass die erste Auflage des Spiels eine limitierte Day-One-Fassung ist und Folgendes beinhaltet. Physische Edition hat Hülle mit Spieledisks, Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels, Postkarten aus Night City, Karte von Night City und Aufkleber. Die digitalen Inhalte sind Soundtrack zum Spiel, Artbooklet mit einer Auswahl von Artworks, Cyberpunk 2020, Quellensammlung, Bildschirmhintergründe für Desktop- und Mobilgeräte. Die physische Fassung beinhaltet logischerweise alle Goodies, die digitale Fassung, nur die von der digitalen Version, weil sonst hätte man ja auch eine physische. Insgesamt eine gute Sache, da diese Day-One-Edition ohne Mehrkosten verkauft wird, also ganz normaler Preis. Ja, das ist mittlerweile eine Seltenheit heutzutage, denn Publisher irgendwie, die verkaufen ja immer irgendwelche Versionen für 10 Euro extra, indem man hofft, dass man dann die 10 Euro aushält, um irgendwie 5 Skins zu bekommen oder irgendwie sowas. Deswegen sehr, sehr löblich. Weniger löblich von CD Projekt Red ist dagegen, dass Studioleiter Adam Badowski zuletzt die Entwickler dazu aufgefordert hat, bis zum Release in eine noch härtere Crunch-Phase zu gehen. Crunch ist so ein Begriff, den hört man immer mal wieder in der Videogames-Branche. Was ist das eigentlich? Das ist eine Umschreibung für wochenlanges Arbeiten unter enormem Zeitdruck, um Abgabetermine einzuhalten, Überstunden, Wochenendarbeit und letztendlich eine Wochenarbeitszeit von bis zu 80 Stunden, um eben das Spiel fertig zu bekommen. Das ist Crunch und in der Videospielbranche, wie gesagt, gelebte Praxis. Und das ist eben ein Punkt, den zu kritisieren gibt, denn man überfordert durch solche wochenlangen Phasen seine Mitarbeiter und gefährdet letztendlich deren Gesundheit. Statt kreatives Arbeiten wird nur noch abgearbeitet, irgendwie fertig werden letztendlich. Muss auch mal bedenken, Videospiele sind heutzutage riesige Projekte, wo hunderte oder gar tausende Menschen daran beteiligt sind. Und dass es dann immer noch zu solchen Crunch kommt oder kommen muss, das liegt dann wohl echt an größeren Fehlplanungen oder man verspricht dem Publisher zu viel. Ich unterstelle insgesamt einfach keine böse Absicht, aber ich denke einfach, dass es bei den meisten Videospielunternehmen ein Managementproblem gibt, dass die Projektleiter irgendwie das zu optimistisch angehen oder zu wenig Puffer einbauen, Krankheitstage nicht einkalkulieren, einfach zu optimistisch da rangehen letztendlich und dann am Ende eben dann dieses Chaos herrscht. Man muss auch dazu sagen, Crunch gehört vielen Berufen dazu. Ich selber arbeite in einer Branche, wo es leider üblich ist, Abgabetermine da noch schnell die einzuhalten, dass man dann da viel raushaut und dann eben die letzten Wochen vor einem Projekt oder letzte Woche sehr stressig wird. Ich denke, das geht in vielen Berufen so. Man muss auch jetzt an die Corona-Zeit denken, Pflegeberufe, Allgemeinberufe im Gesundheitswesen. Ganz, ganz viele Menschen leiden unter Crunch, unbezahlten Überstunden so eine gewisse Ausbeutung, dass man das irgendwie alles machen muss. Aber nur weil das ist weil es das in vielen Branchen gibt, ist es halt jetzt nicht weniger schlimm, dass es halt in der Videospielbranche auch vorhanden ist. Ja, also Crunch gehört, finde ich, allgemein angeprangert und sollte im Idealfall nicht vorkommen. Zumal CD Projekt Red es auf der E3 2019 quasi groß zum Thema gemacht hat, indem man gesagt hat, wir werden das vermeiden. Denn Geschäftsführer Marcin Iwinski erzählte ja da, dass sie Crunch-Phasen einschränken wollten und dass es für die E3-Demo sogar eine No-Crunch-Philosophie gab. Also wer keine Überstunden leisten konnte oder wollte, musste das auch nicht tun. Er meinte, dass man natürlich noch den Geschäftsalltag weiter optimieren müsse, damit eben Überstunden optional bleiben und gleichzeitig diejenigen, die keine Überstunden leisten, jetzt kein schlechtes Gewissen kriegen. Ja, so ungefähr mit, guckt ihr den, meinen Kollegen an, der macht noch nicht mehr Überstunden, ich gebe aber alles für das Projekt. Cyberpunk wurde mehrfach verschoben. Ich weiß nicht, ob eine weitere Verschiebung so schlimm gewesen wäre. Das Spiel würde sich auch 2021 super verkaufen und dann könnte es vielleicht direkt als Next-Gen-Fassung veröffentlicht werden. Stattdessen cruncht das Unternehmen jetzt nochmal so richtig mit einer 6-Tages-Woche, obwohl man 2019 eben genau dies verhindern wollte. Studioleiter Adam Bardowski hat dann selber aufgrund dieser neuen Berichte ein Statement abgegeben und das zitiere ich jetzt. Diese letzten 6 Wochen sind unser Endspurt für ein Projekt, mit dem wir alle einen Großteil unseres Lebens verbracht haben. Etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Die Mehrheit des Teams versteht diesen Druck, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir das Spiel gerade erst zur Zertifizierung geschickt haben. Jeder Tag bringt uns sichtlich näher an die Auslieferung eines Spiels heran, auf das wir stolz sein wollen. Dies ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je treffen musste, aber jeder wird für jede zusätzliche Stunde, die er investiert hat, gut entschädigt. Und wie in den letzten Jahren werden auch im Jahr 2020 10% des Jahresgewinns, den unser Unternehmen erwirtschaftet, direkt unter dem Team aufgeteilt. Ja, Bonuszahlungen, Gewinnbeteiligung oder bezahlte Überstunden federn den schlechten Umstand sicherlich ab. Das ist zumindest schon mal gut, dass die Leute dann da jetzt nicht irgendwie unbezahlt das alles machen müssen. Persönlich denke ich, dass Geld die verlorene Freizeit nie aufwiegt und irgendwann geht es eben auch um die eigene Gesundheit und da braucht man schlicht Zeit, um wieder selbst runterzukommen. Ja, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Ihr redet jetzt hier von den letzten 6 Wochen des Projekts, aber es gibt auch Berichte, hat auch Jason Schreier, der Journalist, quasi gesagt, dass diese Crunch-Kultur jetzt nicht nur die letzten 6 Wochen betrifft, sondern eigentlich schon deutlich länger vonstatten ist und dann ist es halt irgendwann einfach nicht mehr gut. Das Spiel erscheint am 19.11. und da sind wir alle gespannt drauf und bleibt wieder einmal nur die Hoffnung, dass irgendwann diese Crunch-Kultur in dieser Branche weiter abnimmt. Das wäre sehr zu wünschen. Electronic Arts hat Need for Speed Hot Pursuit Remastered angekündigt, welches am 6. November für PS4 und Xbox One und am 13. November für Switch erscheinen soll. Während alle auf ein Mass Effect Remaster warten, bringt EA eben eins zu Need for Speed. Ihr könnt wahlweise als Outlaw oder Cop am Steuer moderner Sportwagen die Straßen unsicher machen. Das Spiel von Criterion beinhaltet alle DLCs und Updates und soll dann eben in bis zu 4K mit 60 Frames laufen. Diverse technische Verbesserungen beinhalten, erhöhte Weitsicht, bessere Modelle, Partikeleffekte und was weiß ich nicht alles. Zu einem möglichen Update für Xbox Series X wurde noch nichts gesagt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99. Das, was ich aber allerdings von den ersten Videos gesehen habe, überzeugte mich nicht, denn ich habe gefühlt One X Enhanced Patches gesehen, die beeindruckender aussahen und vieles von dem Gezeigten hier würde die Series X quasi automatisch machen. Mojang hat bekannt gegeben, dass Minecraft verteilt auf einer Plattform mittlerweile fast 132 Millionen aktive Spieler pro Monat hat. Im Oktober 2018 waren es noch 91 Millionen, also in jetzt 2 Jahren da irgendwie 40 Millionen neue oder ja zusätzlich aktive Spieler heranzuholen, das ist schon ein sehr guter Sprung. Und ich erinnere mich immer noch, wie Microsoft 2014 quasi ausgelacht wurde, als man eben Mojang für 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Mittlerweile ist das Geld längst wieder drin Und man muss auch sagen, erst Microsoft machte das Spiel so richtig, richtig groß. Denn in diesem Jahr konnten ja auch über 200 Millionen Verkäufe des Spiels insgesamt verzeichnet werden. 2014 bei der Übernahme hatte das Spiel sich 50 Millionen mal verkauft. Also die ersten 5 Jahre 50 Millionen Verkäufe und die nächsten 6 Jahre 150 Millionen Verkäufe, eben seitdem Microsoft am Ruder ist. Ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr irgendwie Minecraft als Raytracing-Version für Xbox Series X angeboten wird. Denn dann fange ich auch an, wieder zu spielen. Denn ich fand diese RTX-PC-Demo, die es da gab, unheimlich spannend. Kommen wir aber zur Xbox Series X-Vorschau. Denn Microsoft hat vielen Journalisten und YouTubern die Xbox Series X geschickt. Mir nicht, dafür sind wir noch zu klein. Also empfehlt uns weiter, damit wir da vielleicht auch irgendwann mitmachen können, denn wir brauchen mehr Reichweite. Es handelt sich aber nicht um die Verkaufsversion der Series X, sondern um ein Vorserienmodell. Und es dürfen auch nur Spiele per Abwärtskompatibilität getestet und gezeigt werden. Gameplay und Bildmaterial zu Next-Gen-Spielen wird es ab Ende Oktober geben. Ich finde es trotzdem mutig und ja sehr selbstbewusst, dass Microsoft so 6 Wochen vor Launch so offen ist und die Konsole einfach an Content-Creator schickt. Sony zeigte am Wochenende in Japan die PS5 einigen Leuten in einem gesonderten Raum. Ja, man durfte die PS5 nicht anfassen, das Betriebssystem nicht filmen und auch nur 3-4 Spiele spielen. Also ein Hands-on ohne Hands-on letztendlich. Und Microsoft verschickt einfach die Konsole, damit jeder das daheim oder im Büro testen kann, wie er lustig ist. Und dann gibt's da eben keine großen Geheimnisse mehr. Deswegen ist auch schön, dass dann jetzt bestätigt wurde, dass wie bei der Xbox One auch die Xbox Series X und S keine Ländersperre besitzen wird. Ihr könnt also auf euren deutschen Konsolen Importspiele spielen und zwar per Disc und digital. Das ist immer ein sehr cooles Feature. Dann hat der YouTuber Kevin Kensen auch ein Video im Prinzip 19 Spiele oder 20 Spiele gezeigt, die auf der Xbox Series X mit bis zu 4K HDR und bis zu 60 Frames laufen. Das waren Control, Destiny 2, Monster Hunter World, Panzer Dragoon Orta, Fusion Frenzy, Final Fantasy 15, Sekiro, Shadows Die Twice, Fallout New Vegas, Crackdown 3, Assassin's Creed Odyssey, Hydro Thunder, Hurricane, Doom Eternal, Gears of War 3, Banjo-Kazooie, Quantum Break, Halo Anniversary, Sunset Overdrive, Geometry Wars 2 und Rise of the Tomb Raider. Und ich glaube, er hat aber auch noch Red Dead Redemption 2 gezeigt. Natürlich habe ich mir das Video in 4K 60 Frames und HDR an meinem 65-Zoll OLED-TV, den LG C9, angeschaut und ich bin begeistert. Ja, man muss bedenken, dass keines dieser Spiele für Series X optimiert wurde. Es gab also noch keinen Enhanced Patch, die kommen erst noch. Sondern alle Verbesserungen, die man jetzt gesehen hat, macht die Series X ganz automatisch. Sollten die Patch also noch kommen, werden die Ergebnisse noch besser, noch beeindruckender. Und ich finde es jetzt schon krass, weil Monster Hunter World läuft nun in 4K mit 60 Frames. Das ist einfach krass. Ja, auf der One X benötigte es noch den Performance-Modus, um annähernd auf die 60 Frames zu kommen. Nun alles 4K, stabile 60 Frames. Ich glaube, jetzt habe ich keine Ausreden mehr und werde mir auch mal oder mich an diesem Spiel auch mal versuchen. Ähnlich beeindruckend war ich dann von Sekiro, welches auf der One X so 30, 35 bis maximal 40 Frames schafft. Auf der Series X konstant 60 Frames, gerade bei so einem Spiel wie Sekiro, dieses Kampfspiel, wo man ausweichen muss im richtigen Moment und alles, das profitiert ungemein von 60 Bildern pro Sekunde, also sehr, sehr cool. Aber auch Original-Xbox-Games zeigen sich stark verbessert. Einer meiner Allzeit-Lieblings-Xbox-Spiele ist Panzer Dragoon Orta. Dezember 2002 in Japan erschienen, bei uns dann irgendwie März 2003. Das sind jetzt 17 bis 18 Jahre und damals kannte man eben den Begriff HDR nicht. Und dieses alte Spiel läuft jetzt auf der Series X mit 4K 60 Frames Outdoor HDR. Durchaus beeindruckend, also so gut sah das Spiel noch nie aus. Nächster Schritt wäre nur noch ein richtiges Remake, um es noch besser aussehen zu lassen. Also ganz, ganz toll. Auch das Partyspiel Fusion Frenzy. Das ist ein Launch-Titel gewesen aus dem Jahr 2001 bzw. 2002. Profitiert enorm von HDR. Also viele Stages, halt so Neonlichter, sehr poppige Farben. Und das kommt halt mit HDR sehr, sehr, sehr viel besser. Das hat man direkt im Video gesehen. Da habe ich gedacht, wow, krass, das Spiel sieht jetzt wirklich aus wie ein Remaster. So bunt wie nie, so stabile Frameraten wie nie und eben so hoch aufgelöst wie nie. Also ich bin sehr tief beeindruckend von dieser Leistung. Einfach was man aus so 20 Jahren oder fast 20 Jahre alten Spielen noch alles automatisch wohlgemerkt rausholen kann. Einfach nur, weil man es installiert. Das ist einfach, das ist krass. Leider funktionieren aber nicht alle Spiele mit diesem Auto-HDR. Microsoft deaktiviert die Funktion bei Titeln, wo es eben entweder Probleme gibt oder wo der Effekt nicht wirklich wirkt. Leider gehört da eben Fallout New Vegas dazu, das ist aus dem Jahre 2010. Für viele ist dieser Ableger, übrigens von Obsidian Entertainment entwickelt, das beste Fallout sogar. Ich wollte es vor Monaten nochmal durchspielen, allerdings bekam das Spiel eben nie einen Enhanced Patch für die Xbox One X. Sprich, während ihr Fallout 3 in 4K oder nahezu 4K auf der One X spielen könnt, bleibt es bei New Vegas bei 27p. Und bei den großen 4K-Fernsehern führt das dazu, dass es einfach nicht mehr gut aussieht. Deswegen habe ich ja noch immer so gehofft, dass die dann vielleicht irgendwann mal ein Remaster von dem Spiel bringen. Doch ab November besitze ich ja eine Xbox Series X und ich war eben überrascht, dass das Spiel jetzt immerhin deutlich schärfer aussieht. Zumindest gut genug, dass ich es auch mit der neuen Konsole vielleicht dann endlich mal meinen weiteren Durchlauf starten werde. Es sieht also nicht mehr ganz so unscharf aus, wie jetzt noch aktuell. Gears of War 3 unterstützt glücklicherweise dann wieder Auto-HDR und sieht echt gut aus, so gut wie nie zuvor. Andere Unternehmen würden sowas wahrscheinlich als Remaster verkaufen und selbst die 360-Version von Halo Combat Evolved profitiert enorm von Auto-HDR. Aber auch Xbox One-Spiele profitieren von dieser Technik. Doom Eternal läuft auf der Series X jetzt quasi in 4K mit 60 Frames. Er sieht so scharf aus und die Bewegung ist dabei so flüssig, das ist krass, denn id Software hat eigentlich noch einen Next-Gen-Patch angekündigt und da frage ich mich langsam, was der denn dann noch alles verbessern soll. Vielleicht hauen die da jetzt noch Raytracing rein, ich bin also sehr, sehr gespannt. Doom Eternal habe ich auf meiner One X abgebrochen, weil ich wusste, es kommt der Next-Gen-Patch und deswegen werde ich das auf der Series X durchspielen. Freue ich mich sehr drauf und das ist deswegen jetzt schon mal ein, ja, für mich quasi ein Launch-Spiel dadurch, für das ich dann keinen Cent mehr extra zahle. Und da das ja auch, wer es noch nicht gekauft hat, ist ja jetzt auch im Game Pass drin. Von daher ist das auch für viele Neukäufer sicherlich wie ein Launch-Spiel. Von daher ist das eine sehr coole Sache. Positiv erwähnen möchte ich auch Sunset Overdrive, eines meiner Lieblings-One-Spiele, zu dem ich leider niemals eine Fortsetzung auf einer Xbox-Konsole erhalten werde, da Sony ja das Entwicklerstudio Insomniac Games aufgekauft hat. Es ist schade, dass das Spiel auch nie ein 4K-Patch bekam, aber dieses bunte Spiel profitiert dermaßen von Auto-HDR, dass ich es kaum glauben konnte, wie gut das da jetzt aussieht. Also testet das unbedingt, wer das Spiel noch nicht gespielt hat. Alle reden jetzt von Spider-Man, aber hier wurden auch Grundlagen zu Spider-Man gelegt und ich finde Sunset Overdrive ist so ein richtiges Videospiel in Reinkultur, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wenig überraschend ist dann dagegen, wie großartig Geometry Wars 2 mit Auto-HDR aussieht. Schwarzer Hintergrund, neonfarbene geometrische Figuren, also Formen und tolle Explosionen, Partikeleffekte, Wahnsinn. Das ist einfach gemalt für HDR und da hat mir das Video anzuschauen, hat mir da schon Spaß gemacht. Super. Aber letztendlich definieren nicht nur 4K 60 Frames oder Auto-HDR die Klasse der Xbox Series X, bezogen auf Abwärtskompatibilität. Reden wir deswegen über die SSD und die Ladezeitenverbesserungen sind enorm und wären für mich alleine schon quasi Grund genug, mir eine neue Konsole zu kaufen. Das ist einfach so viel Quality of Life, also so viele Quality of Life Verbesserungen, da gewöhnt man sich wahrscheinlich ratzefatz dran und möchte dann nie wieder zurück. Und deswegen habe ich hier mal ein paar Beispiele rausgeschrieben. Assassin's Creed Origin auf Series X, 10 Sekunden Ladezeit auf One X, 51 Sekunden. Sea of Thieves, 20 Sekunden statt 1 Minute und 21. Red Dead Redemption 2, 38 Sekunden statt fast 2 Minuten. Destiny 2 43 Sekunden statt 1 Minute und 52. Control 10 Sekunden statt 58 Sekunden. Final Fantasy 15 11 Sekunden statt 43 Sekunden. Das ist einfach klasse. Das ist einfach sehr gut. Ladezeiten nerven und nochmal, das sind alles unangepasste Spiele und noch ohne Patch, die einfach direkt so funktionieren, wenn man das Spiel installiert hat und dann spielen möchte. Weniger Ladezeiten ist für uns alle gut und deswegen passt auch das Feature Quick Resume wunderbar da rein, denn da hat Microsoft scheinbar nicht so viel versprochen. Ihr könnt mehrere Spiele gleichzeitig offen haben und könnt dann innerhalb so 8, 12, 15 Sekunden, je nachdem, wie die Leute gerade aktuell messen, hin und her wechseln. Also Doom Eternal spielen, daneben Assassin's Creed offen haben, um ein paar Quests zu machen und dann hat man vielleicht noch Call of Duty Warzone irgendwie dabei und wechselt dann hin und her. Man muss natürlich sagen, bei den Multiplayer-Spielen fliegt man dann aus der Lobby logischerweise raus, wenn man dann vom Multiplayer irgendwie Wechsel zu Assassin's Creed oder so, aber der Spielstart ist ja trotzdem schneller. Deswegen auch da trotzdem denke ich mehr Gewinn. Im Prinzip könnt ihr einfach die 3, 4, 5 Spiele, die ihr im Monat nach Lust und Laune spielt, einfach alle in Quick Resume laden und dann eben hin und her wechseln, je nach Bedarf. Es wird dabei immer der aktuelle Status gespeichert. Und dieser bleibt sogar vorhanden, wenn man die Konsole ausschaltet. Also wirklich ein geniales Feature. Ja, habt eure 4, 5 Spiele drin, macht die Konsole aus, macht die am nächsten Tag wieder an und könnt dann in diesen 4, 5 Spielen wieder an der Stelle weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Und wie gesagt, ihr wechselt innerhalb von wenigen Sekunden zwischen diesen. Das ist toll. Das ist wirklich so ein Feature, wo man dann sagt, ja, Konsolen werden endlich wieder Plug and Play. Jetzt müsst ihr ein Spiel quasi beenden, ein neues starten, wartet über eine Minute, bis dann alles geladen ist und dann könnt ihr endlich spielen. Und jetzt halt innerhalb von ein paar Sekunden von dem Spiel zum nächsten Spiel. Super, super, super. Also da bin ich wirklich begeistert von. Und das ist ein Feature, was ich definitiv nutzen werde. Ja, ich hätte mir diese Funktion quasi gewünscht, als ich bei Forza Motorsport 7 so ein paar Erfolge gemacht habe mit so 3 Stunden Rennen. Da hätte ich am liebsten einfach gesagt, jetzt mache ich mal eine Pause und spiel mal zwischendurch was anderes. Ging aber bei der Xbox One nicht, weil ich hätte ja Forza beenden müssen. Jetzt könnte ich das einfach Quick Resume lassen und dann zwischendurch was anderes spielen und dann wieder mal zurück zu Forza. Im Prinzip muss ich auch echt sagen, alles, was die letzten zwei, drei Wochen über die Xbox Series X bekannt wurde, lässt meine Vorfreude nur steigen. Diese Konsole hat alles Zeug dafür, meine Lieblingskonsole zu werden. Und das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube dabei, weil ich mag diese Abwärtskompatibilität, ja, und ich mag auch durchaus das Design, die Verarbeitung, Controller, ja, und wenn dann noch gute Spiele dazukommen und davon gehe ich aus, ist das wirklich ja quasi meine Traum-Xbox, ja, ich finde die Konsole ist optisch nicht so aufdringlich und soll sehr leise im Betrieb sein, also nicht lauter als eine Xbox One X. Und die Betriebslautstärke war ja einer der Hauptgründe, weswegen ich mehrere PS4s kaufte und dann wieder verkaufte, weil das einfach teilweise wie eine Turbine geklungen hat. Und dann bin ich halt lieber zur Xbox One gegangen, die schön leise war, quasi egal ob Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X. Und dass diese Tradition jetzt fortgesetzt wird in der Series X, finde ich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Dazu nerven mich Ladezeiten und die werden ja eben heftig reduziert, haben wir eben drüber geredet, innerhalb von ein paar Sekunden in Doom Eternal loslegen, so soll das sein. Wie gesagt, alles noch nicht optimierte Titel, von daher bin ich sehr gespannt, was dann die echten Next-Gen-Titel diesbezüglich, was die da so auffahren werden. Ich feiere es einfach wirklich ab, dass alte Spiele automatisch verbessert werden, seitdem ich weiß, dass ich meine gekauften Spiele mitnehmen kann in jede Generation, investiere ich gerne in das Xbox-Ökosystem. Das ist ja jetzt schon vor ein paar Jahren angekündigt worden mit diesem ganzen Abwärtskompatibilität. Ich finde es einfach gut, dass meine alten Käufe respektiert werden. Xbox geht aber noch einen Schritt weiter, denn ihr könnt nicht nur ihr alten Spiele weiter spielen, sondern ihr könnt sie besser spielen. Ja, eben 4K statt 1080p, 60 Frames statt 30 Frames, Auto HDR und eben dank der SSD die schnelleren Ladezeiten. Hier hat man also endlich vom PC gelernt, denn man darf es ja nicht vergessen, ein PCler muss ja jetzt nicht seine Steam-Bibliothek abgeben, wenn er sich eine neue Grafikkarte kauft. Stattdessen kann er seine ganze Bibliothek weiter nutzen und kann aber jetzt seine Spiele in einer besseren Auflösung, mehr Frames und so weiter spielen. Und das ist super, denn so sollte es sein, statt dass man irgendwie wieder versucht, mit Remastern doppelt abzukassieren. Und jetzt gibt es einfach oft einen Patch und es läuft alles besser. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, auf Doom Eternal, Forza Horizon 4, Borderlands 3, Gears 5 oder Destiny 2. Denn all diese Spiele werden einen kostenlosen Next-Gen-Ready-Patch kriegen und werden quasi zu Series X-Spielen hochgepatcht. Super. Während Sony einen Spider-Man Remaster verkauft und den dann nur in die Ultimate-Fassung von Spider-Man Miles Morales beilegt, die dann 80 Euro kostet, oder Capcom weiter Capcom bleibt und einfach mal Devil May Cry 5 nicht hochpatcht, sondern einfach mit einem Raytracing-Update quasi als, mit Zusatzinhalten wohlgemerkt, als Special Edition verkauft, bin ich froh, dass dann Microsoft selber alle eigenen Spiele selbst optimiert und es auch genug andere Unternehmen gibt, die eben nicht doppelt abkassieren wollen und diesen Smart Delivery Weg auch teilweise mitgehen. So spannend Konsolen-Launch auch früher immer waren, ich fand es immer nervig, dass man zwei, drei Spiele gekauft hat als Begründung für die Konsole und die alten Spiele konnte man dann oft nicht spielen. Das gehört jetzt, man musste die alten Konsolen quasi auch mal angeschlossen lassen, um noch so ein paar alte Lieblinge zu spielen. Das gehört jetzt mehr und mehr der Vergangenheit an. Das ist auch gut so, dass man jetzt einfach mal Zugriff auf tausende Spiele Day One hat und sehr viele davon automatisch verbessert werden. Das ist so quasi meine Traumvorstellung einer Konsole und ich bin sehr froh, dass die Xbox Series X das bieten wird. Der ohnehin sehr gute Controller wurde nochmal verbessert. Die Schultertasten und das D-Pad sollen sehr viel besser gewesen worden sein. Also Jess Corden, der Journalist, hat auch gemeint, dass er jetzt fast lieber mit dem normalen Controller spielt als mit dem Elite-Controller. Bin froh, dass nicht irgendwelche Gimmicks verbaut wurden. Also ich brauche kein Mikrofon. Ich möchte nicht in den Controller pusten. Vielleicht ein Gyrosensor wäre interessant gewesen. Je nachdem kann man den ganz gut einsetzen. Und natürlich, wenn die DualSense-Controller von der PlayStation 5 mit Haptic Feedback und so weiter wirklich so eine kleine Revolution sein sollten, dann wäre eine ähnliche Technik auch spannend gewesen. Aber irgendwelche Touchpads oder, wie gesagt, in den Controller pusten und sowas, das brauche ich alles nicht. Denn man soll auch nicht vergessen, dass die meisten Spiele, die man spielt, Third-Party-Spiele sind und die nutzen solche exklusiven Features meist nur rudimentär, meist nur am Anfang, wird dann immer weniger. Ich erinnere daran, dass der Touchpad der PS4 am Ende meistens nur eine weitere große Taste war. Also da wurden die Funktionen gerade von Third Parties gar nicht genutzt. Die Hardware scheint insgesamt zu passen und die Abwärtskompatibilität ist im Konsolenbereich neuer Benchmark. Ist der King of the Hill, es ist einfach das, was schlagen gilt. Ich freue mich schon jetzt, wenn Ende des Monats dann die Spiele getestet werden, die dann auch für die Series X optimiert werden. Und die nächsten Jahre werden dank Game Pass und den 23 Xbox Studios traumhaft. Also ich bin überzeugt, dass uns quasi die beste Xbox-Generation aller Zeiten bevorsteht. So schlecht können die 23 Studios gar nicht sein, dass die da nichts Gutes rauskriegen. Wer Game Pass abonniert hat, für den wird das dann sogar so günstig wie noch nie, weil er all diese Spiele von diesen 23 Studios gar nicht mehr kaufen muss. Also von daher, das wird ganz groß, glaube ich, wirklich. Ich bin einfach froh, dass Microsoft diesmal irgendwie keinen großen Bock geschossen hat, keinen Fehler, kein Kinect, nicht zu teuer, nicht am RAM gespart, sondern es scheint ein ausgewogenes System zu sein. Klar, es gibt natürlich immer so Kleinigkeiten, wie man sagt, oh, die SSD-Speichererweiterung ist so teuer, aber die wird mit der Zeit eben günstiger. Besser so, als dass man auf eine normale Festplatte gesetzt hätte. So ist die SSD-Pflicht und jeder Entwickler muss für eine SSD optimieren. Und wie gesagt, irgendwann sind sie halt günstiger und dann passt das schon. Ja, und dann wird man halt am Anfang seine externe Festplatte anschließen und dann zwischen interner und externer immer mal hin und her schieben die Spiele, die man spielen will, anstatt die mal neu runterzuladen. Geht dank USB 3.1 auch, glaube ich, relativ flott. Und ja, und irgendwann, wenn die Speichererweiterung eben keine 220 Euro mehr kostet, dann kauft man sich halt die 1-Terabyte-Erweiterung dazu. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch die 2-Terabyte-Erweiterung geben. Also von daher, da wird man sicherlich flexibel sein. Während ich diese Episode vorbereitet habe, habe ich mich dann auch nochmal sehr übers Internet gewundert oder beziehungsweise über Social Media. Dort wird irgendwie gerade so ein Hitzeproblem der Series X herbeigeredet. Diverse Journalisten dementierten schon, aber es hält sich irgendwie hartnäckig. Irgendwie suchen die Leute krampfhaft etwas, um Xbox schlecht zu machen. natürlich wird die Konsole warm, denn da, wo Leistung ist, wird Wärme freigesetzt. Das ist ein einfaches Gesetz. Die CPU in eurem Computer wird auch unter Last 80, 90 Grad warm. Und irgendwo muss die Hitze dann hin und natürlich am besten aus dem Gehäuse raus. Und da, wo die Hitze rausgeht, ist es warm. Also das war schon so immer so und es wird auch immer so sein. Also außer einer ändert eben die Physik. Ich meine, die One X bläst auch um die 65 Grad warme Luft hinten raus. Haltet mal eure Hand dagegen und ihr werdet feststellen, die ist ja warm. Und trotzdem läuft die nach 3 Jahren noch problemlos. Und wenn ich mein Notebook auf der Unterseite anpacke, dann ist das auch immer lauwarm und unter Last wird es richtig warm, dass ich mir am besten nicht irgendwie auf die Oberschenkel tue. Das ist doch alles keine Newsmeldung. Das ist einfach normal. Hitze wird produziert durch die Leistung, die Hitze muss irgendwo hin. Und zwar, wie gesagt, aus dem Gehäuse raus und dann wird eben heiße Luft rausgepustet und an der Stelle ist dann das Gehäuse auch ein bisschen warm. So, aber wir reden hier nicht über ein Handheld, wo es dann irgendwie, ihr habt ja die Xbox nicht ständig irgendwie in der Hand und sagt, die ist mir aber zu warm, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich kann es ja verstehen, wenn einer sagt, ich kann ein Handy nicht nutzen, weil es zu warm wird oder ein Notebook oder. Aber es ist ein Kasten, der neben eurem Fernseher stehen wird und fertig. Und jeder PC-Tower, jede andere Konsole wird warm. Das ist doch keine Story. Also manchmal zweifle ich echt so ein bisschen an die Menschheit. Deswegen, ich möchte jetzt dieser Meldung auch nicht noch mehr Raum geben als nötig, weil sie ist letztendlich Quatsch. Und man muss aber auch noch dazu sagen, wenn hinten heiße Luft rauskommt, heißt das, dass die Kühlung funktioniert, weil sonst wäre ja die heiße Luft immer noch im Gehäuse. Also, naja, egal. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Das ist eins der Spiele, mit dem ich über das ich gerne reden würde. Ist seit dem 2. Oktober erhältlich und finde ich eine grandiose Fortsetzung der Reihe. Wahrscheinlich sogar eins der besten Spiele der Reihe, weil Gameplay, Abwechslung und Optik, die passen hier einfach zusammen. Ich fand es etwas schade, dass das Spiel kein Launch-Titel für Next-Gen ist, denn das wäre teilweise echt nötig gewesen. Die Performance auf Xbox One ist nicht komplett rund und läuft auch nur 900p. Als Auflösung und selbst auf der Xbox One X kriegt ihr maximal 1080p, immerhin mit 60 Frames. Ich denke, die Series X könnte problemlos das Spiel in 4K mit 60 Frames darstellen und das wäre auch nötig letztendlich, weil wer das auf so einem großen 4K-Fernseher spielt, wie ich jetzt, da wirkt das mit 1080p echt etwas unscharf. Allerdings schwieg Activision bisher zur anderen Fassung fernab von Xbox One und PS4. Daher habe ich mir mit ruhigem Gewissens diese Xbox One-Fassung gekauft. Und natürlich am Aufnahmetag kamen dann Gerüchte, dass ein möglicher Next-Gen-Release bevorstehen könnte. Sollte sich das bewahrheiten, hoffe ich inständig, dass Besitzer des Spiels kostenlos upgraden können. Wir reden über Activision, deswegen wäre ich mir da nicht so sicher und deswegen ist die Gefahr sehr groß, dass ich mich am Ende mal wieder irgendwie veräppelt vorkomme. Sei es drum. Wer die Insane Trilogy spielte, der weiß, was ihn erwartet. Knifflige Sprungpassagen, bunte Grafik, wobei Crash 4 nochmal deutlich besser aussieht als die damalige Remaster-Trilogie. Unreal Engine 4 wird hier richtig, richtig gut genutzt, also man sieht eine große Verbesserung. In den Levels gibt es viele Details, im Hintergrund bewegt sich irgendwie immer was. Es macht letztendlich sogar Spaß, einfach zuzusehen, weil die Animationen sind schön. Und also technisch habe ich da gar nichts zu meckern, bis halt auf die geringere Auflösung. Natürlich müsst ihr wieder Neo Cortex und seine Schergen aufhalten, die diesmal mehrere Dimensionsrisse verursacht haben. Und ihr müsst ihn in verschiedenen Dimensionen oder Zeitaltern Masken finden, mit denen ihr das alles rückgängig machen könnt. Diese Masken haben dann auch, sind nicht nur das MacGuffin, sondern verleihen euch besondere Fähigkeiten, die ihr dann in bestimmten Levels einsetzen könnt. Und auf einmal könnt ihr so die Zeit verlangsamen und so Sägeblättern ausweichen. Oder ihr könnt einen fast endlosen Wirbelsprung durchführen, mit dem ihr sehr weite Abgründe überwinden könnt. Oder eben per Knopfdruck Plattform ein- und ausblenden. Das gewinnt alles jetzt keinen großen Innovationspreis. Das sind Mechaniken, die gab es in anderen Jump'n'Runs immer mal wieder. Ich finde aber, dass die das Crash-Gameplay sinnvoll erweitern, auch ein bisschen auflockern. Wobei ich auch sagen muss, in den späteren Levels, gerade in der letzten Welt, dann kann das schon mal sehr frustig sein, wenn man all diese Fähigkeiten mit einem richtigen Timing einsetzen muss. da habe ich dann irgendwann doch auch mal geflucht. Aber Da ist aber auch dann der nächste Punkt direkt wichtig, denn es gibt einen modernen Spielmodus und dort verliert ihr keine Leben, sondern sammelt Tode. Das klingt erstmal seltsam, ist aber eine extrem gute Neuerung. Tode sammeln heißt quasi unendlich Leben haben. Sprich, ihr könnt so oft versuchen, wie es nötig ist. Statt ein Leben zu verlieren, wie es bisher immer war, gewinnt ihr einen Tod. Um aber in einem Level alle Edelsteine zu sammeln, dürft ihr, ich glaube, so um die 3-mal nur sterben. Das heißt, Komplettierer, die wirklich alle Edelsteine haben wollen, die müssen das Level üben und dürfen maximal 3-mal sterben. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und wer aber das Spiel einfach nur durchspielen möchte, der hat aber dadurch quasi mehr oder weniger unendlich viele Versuche. Und deswegen finde ich das einen sehr guten Kompromiss. Ja, jeder, der so ein richtig Hardcore-Gamer ist und sagt, ich habe alles gesammelt, der kriegt dafür seine Auszeichnung. Und jeder, der es einfach nur durchspielen will, der kann das auch machen. Von daher finde ich das einfach gut. Denn man wird auch schon sehr früh feststellen, dass man auf einmal 20, 30 Tode hat pro Level. Also es dauert dann nicht lange, bis man an diesem Punkt erreicht ist. Und deswegen ist es auch sehr schön, dass die Kontrollpunkte meist sehr fair angelegt sind. Ja, so dass man mit etwas Geduld und den nötigen Skills das Spiel durchaus schaffen kann. Ja, es gibt zwar unheimlich schwierige Jumpman-Passagen, aber das Spiel bleibt eigentlich immer fair und das ist eine gute Sache. Die Bosskämpfe fand ich auch extrem gelungen und abwechslungsreich. Aus Spoilergründen gehe ich aber nicht auf diese weiter ein. Ähnliches gilt für den Umstand, dass ihr nicht immer als Crash Bandicoot spielt. Klar, ihr könnt sowieso vor einem Level immer auswählen, ob ihr Crash oder Coco spielen wollt. Ihr könnt auch verschiedene Skins denen anziehen, also verschiedene Klamotten quasi wechseln, die ihr freigespielt habt. Aber es gibt eben auch Levels, wo ihr komplett andere Charaktere spielt. Und diese Charaktere haben eigene Fähigkeiten und spielen sich einfach komplett anders. Auf einmal, einer hat einen Greifhaken, andere so eine Art Staubsauger, andere eine Spezialpistole. Und diese Levels lockern das Spiel wieder sehr auf, weil das Gameplay einfach auf einmal komplett was anderes ist. Und das ist dann immer nur für ein Level und dann haben wir wieder ganz viele normale Crash-Levels. Und das finde ich einen guten Rhythmus. Natürlich gibt es auch so die klassischen Crash-Levels, wo ihr auf die Kamera zuläuft, weil ihr auf etwas wegläuft oder irgendwie auf Eisbären reitet und so. Das ist alles ganz nett. 43 Levels gibt es insgesamt und ich war überrascht, wie lang die meisten davon sind. Denn so 10, 15 Minuten müsst ihr da schon einrechnen, außer ihr sterbt unheimlich oft oder versucht alles zu sammeln. Dann dauert es länger, deswegen, ich würde sagen, normale Spieler brauchen so 7, 8 Stunden, um das Ende zu sehen. Und wer nur durchrennt, der wird natürlich etwas kürzer sein. Wer dagegen alle Edelsteine sammelt und nur 3-mal sterben will und die Time Trials macht und alle Äpfel sammelt und was weiß ich nicht alles, der ist deutlich länger dran und würde mich auch nicht wundern, wenn einer auf einmal 20, 30 Stunden dran sitzt, um das irgendwie alles hinzukriegen. Zusätzlich kann man die Levels noch invertiert spielen, dann sind diese eben gespiegelt und haben so einen seltsamen Farbfilter. Mir hat dieser Modus nicht so viel Spaß gemacht, wer daran aber Freude hat, der kommt dann theoretisch auf 86 Levels. Ich habe ihn nur aus Testzwecken ein paar Levels gespielt und habe gesagt, ja, so toll finde ich den nicht, da finde ich die normalen Levels schöner. Steuerung ist gut gelungen, Trash bleibt sich eben treu und ist im Kern ja quasi so entweder ein 2D-Spiel oder so ein beschränktes 3D-Spiel, wo man so einen Pfad in Richtung Kamera oder eben von der Kamera wegläuft. Crash bleibt eben Crash und ich finde, dass Crash 4 zeigt, dass auch 2020 diese eigenwillige Formel wunderbar funktionieren kann. Leveldesign ist extrem gut gelungen, immer neue Schauplätze und Herausforderungen, Gegner mit Kopfsprung oder Wirbelattacke besiegen, alles wie gehabt. Neu ist aber, dass ihr beim Springen unterhalb des Charakters einen kleinen Kreis seht und damit endlich besser abschätzen könnt, wo man landet. Das war in der Serie immer sehr ätzend, dass man so die Größe von Abgründen nicht immer genau ausloten konnte. Und jetzt hat man so ein optisches Hilfsmittel, was zwar immer noch nicht perfekt ist, aber durchaus hilft, um eure Landung besser zu platzieren. Dann gibt es auch noch 2 Mehrspieler-Modi, wo ihr dann lokal zwischen 2 bis 4 Spielern wechseln könnt. Nacheinander müsst ihr dann auf Punkterekord gehen oder so Zeitrennen. Und dann spielt jeder halt immer so einen Kontrollpunkt und dann ist der nächste Spieler dran. Also ich spiele nicht gleichzeitig bei diesen Modis, sondern abwechselnd. Das kann dann ein nettes Partyspiel sein. Insgesamt finde ich, das ist wirklich ein gutes Crash Bandicoot. Liebhaber von Teil 1 bis 3 müssen ja eigentlich zugreifen. Und ich hoffe inständig, dass das Spiel sich gut verkauft und wir dann irgendwann ein Crash Bandicoot 5 bekommen, weil ich denke, die Entwickler haben jetzt gezeigt, dass sie nicht nur Remaster und so weiter können, die haben ja auch, ich glaube, Spyro Remaster gemacht, sondern dass sie eben auch neue Spiele machen können, deswegen da habe ich jetzt Bock drauf. Ich wünsche mir auch von dem nächsten Spiel eine Fortsetzung, das ist nämlich Star Wars Squadrons, denn ich bin einfach überrascht, dass EA nun im zweiten Jahr in Folge ein gutes Star Wars Spiel veröffentlicht. Im letzten Jahr mit Jedi Fallen Order diejenigen quasi glücklich gemacht, die so ein Third-Person-Action-Adventure mit Jedi-Kämpfen haben wollten. Und jetzt mit Squadrons werden die Leute glücklich gemacht, die eben Weltraumschlachten aus der Cockpit-Ansicht mögen. Wer also das PC-Spiel X-Wing Alliance aus dem Jahr 1999 kennt, der weiß, was ihn erwartet. Squadrons geht auch eher in diese Simulationsecke statt Arcade-Action. Allerdings geht es nicht so krass in diese Simulationsecke wie die alten X-Wings Alliance, TIE Fighter und so weiter. Es ist so eine Mischung. Es ist arkadisch genug, um zugänglich zu sein, hat aber einige Simulationselemente, um schon herausfordernd zu sein. Denn ihr müsst die Schildenergie verteilen, die richtigen Waffen ausrüsten, ständig die Geschwindigkeit anpassen. Ihr könnt auch so 180 Grad Drehungen machen und alles. Das ist sehr, sehr spannend. Dazu, jedes Raumschiff spielt sich anders und ihr müsst halt dann auch die Raumschiffe erstmal kennenlernen. Unterschiedlich wendig, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die A-Wings sind beispielsweise unheimlich schnell wendig, die X-Wings und Allrounder. Und dann hier so schwerfällige Bomber oder Wirings, die sind halt schwerfällige Bomber und navigieren sich deutlich anders. Neben verschiedenen Waffen könnt ihr auch andere Extras ausrüsten, wie die Möglichkeit, euch zu reparieren. Da gibt es natürlich einen Cooldown. Jedes Raumschiff unterscheidet sich auch mit diesen Spezialfähigkeiten, die ihr ausrüsten könnt. Und deswegen kann man eigentlich die Raumschiffe mit seinem Spielstil anpassen. Will ich lieber den Standardlaser nutzen oder möchte ich andere Vor- und Nachteile bei anderen Waffen haben? Ja, es gibt Raketen mit Zielhilfe, die dann weniger Schaden machen. Oder ihr müsst selber zielen, dafür habt ihr mehr Schaden. Es gibt Laser, die besser in der Ferne funktionieren. Andere sind im Nahkampf quasi besser und so weiter und so fort. Von daher finde ich einen spannenden Ansatz. Aber auch jede Mission ist durchaus abwechslungsreich. Mal müsst ihr einfach nur Dogfights mit anderen Piloten bestehen. Dann müsst ihr eine Raumstation verteidigen oder Sternzerstörer oder Korvetts nach und nach auseinandernehmen. Ich erinnere mich an eine Mission, wo man quasi unterhalb des Schildes eines Schlachtschiffs fliegen muss, um die Hülle nach und nach zu zerstören. Das war echte Fleißarbeit, war aber irgendwie cool. Erinnerte mich sehr an die Filme. Und das war schön, ja. Auch ein Raumschiff, da muss man quasi reinfliegen, dessen Kern erreichen und den dann zerstören. Fühlt sich wirklich alles nach Star Wars an und das ist echt sehr toll. Und dafür sorgt eben auch die Kampagne, die abwechselnd zwischen Imperium und Rebellen hin und her wechselt. Ihr spielt also beide Seiten und erstellt für jeden einen neuen Charakter. Allerdings bleibt dieser Charakter eher so der stumme Protagonist, der in den sehr guten Zwischensequenzen gar nicht vorkommt. Im Hangar könnt ihr mit anderen Piloten reden, aber auch dies läuft in Ego-Perspektive ab. Die Charaktererstellung ist wirklich primär für Multiplayer-Modi gedacht. Dort könnt ihr dann andere Skins für Piloten, Raumschiffe und alles freischalten. Ja, erspielen, es gibt keine Mikrotransaktionen oder Lootboxen. Sehr gut, EA, da habt ihr endlich mal gelernt. Aber zurück zur Kampagne. Diese umfasst Prolog und 14 Missionen. Grob gesagt könnt ihr ungefähr 30 Minuten pro Mission einrechnen. Also gute 7-8 Stunden werdet ihr beschäftigt sein. Die Mission könnt ihr in 4 Schwierigkeitsgraden meistern und es gibt einen Haufen optionale Ziele, für deren Erfüllung ihr Medaillen erhaltet. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie umfangreich diese Kampagne ist. Ich dachte noch bei der Ankündigung des Spiels, dass das nur ein paar Trainingsmissionen seien, die euch halt fit für den Multiplayer machen. Stattdessen gibt es eben eine echt umfangreiche Kampagne mit Story-Zwischensequenzen und guter Sparausgabe. Dank Schwierigkeitsgrade und Medaillen und dem generell eigentlich echt gelungenen Gameplay kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute zumindest die Mission mehrmals durchspielen. Und als Ergänzung gibt es eben den Multiplayer, wo ihr auf Seiten des Imperiums oder der Allianz in einem Team-Deathmatch gegeneinander antretet. Wessen Team zuerst 30 Abschüsse schafft, das gewinnt. Und durch die unterschiedlichen Schiffe und deren Ausrüstung ist auch jedes Spiel immer anders, da eben die Teamzusammenstellung anders ist. Die Maps kennt man dann aber teilweise aus der Story-Kampagne. Mal geht es eben um eine Raumstation, dann gibt es mal einen interstellaren Schiffsfriedhof, wo man die Augen offen haben sollte, nicht nur auf die Gegner, sondern auch darauf achten müsste, dass man nicht gegen Weltraumschrott fliegt. Der andere Spielmodus nennt sich Flottenkämpfe, hier kämpfen dann zwei Teams gegeneinander, diesmal geht es aber dann darum, die Schlachtschiffe der Gegnermannschaft zu vernichten. Und wer das als schnellstes schafft, der gewinnt halt. Aber es ist halt schwieriger als gedacht, denn nicht nur menschliche Gegner machen euch das Leben da schwer, sondern die KI mischt auch noch mit. Das sind solche Missionen wie in diesem Modus gibt es halt auch zuhauf in der Kampagne. Wer Multiplayer spielt, der levelt auf und kann dann kosmetische Belohnungen freispielen. Wie langfristig sowas fesselt, das muss jeder für sich selber abschätzen. Mir sind eigentlich so kosmetische Sachen komplett egal. Trotzdem spiele ich aktuell so 2-3 Mehrspielerpartien am Abend, um quasi ein bisschen runterzukommen. Technisch macht das Spiel auch was her. Es lief ohne Probleme, sieht gut aus. Ich musste allerdings, glaube ich, 2-mal einen Kontrollpunkt in der Kampagne neu starten, weil irgendwie ein Ereignis nicht getriggert wurde. Trotzdem technisch sauber, sieht gut aus, läuft flüssig. Da haben sie alles richtig gemacht. Und insgesamt sollen halt eher die Spieler zugreifen, die Spiele wie Wing Commander oder die alten X-Wings mögen. Auch wenn dieses Spiel nicht so in der spielerischen Tiefe wie diese Spiele beinhaltet. Insgesamt waren meine Erwartungen gering, da das Spiel so kurzfristig angekündigt wurde und eben auch für, glaube ich, 39,99 in Handel kam. Letztendlich finde ich die Kampagne aber irgendwie fast noch stärker als den Multiplayer. Und ich denke, dass die Motif Studios hier eine richtig gute Basis gelegt haben, um entweder das Spiel mit neuen Modi und Raumschiffen zu erweitern oder eben an einem Nachfolger zu arbeiten. Und dafür müsste sich das Spiel Squadrons gut verkaufen und das hoffe ich einfach sehr. Ich habe mich jahrelang darüber aufgeregt, dass die aus der Star Wars Lizenz so wenig machen und dass sie jetzt so ein Spiel gezaubert haben. Wie gesagt, Chapeau, finde ich sehr gut. Ja, und das soll es dann auch erstmal für diese Episode gewesen sein. Lasst in der Podcast-App eurer Wahl ein Like da und folgt uns auf Twitter @XboxMojo. Denn so könnt ihr mit uns kommunizieren und wir würden schon gerne bis Ende des Jahres die 100 Follower erreichen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Dann mehr Reichweite und dann können wir vielleicht auch mal früher über die Spiele berichten, da wir Testversionen bekommen oder dass wir mal auch vielleicht irgendwann einmal eine Konsole vorab testen können und so weiter und so fort. So müssen wir das alles immer erst nach Release machen. Deswegen helft uns zu wachsen, denn davon profitiert ihr nachher auch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.